Ganz herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Folgendes Thema haben wir für Sie heute vorbereitet. Sind Mann und Frau gleich? Die Gender-Diskussion. Dazu haben wir Frau Dr. Ursula Königs-Greven als Referentin heute zugeschaltet aus Krefeld. Grüß Gott, Frau Dr. Königs-Greven.
Grüß Gott, Frau Engert.
Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind zu diesem Thema, dass Sie auch immer noch aktiv sind in der Lebensberatung. Ja, ein Begriff geht um, könnte man sagen, vielleicht etwas übertrieben wie ein Gespenst. Zumindest ist es doch nebulös, verschwommen, von den Akteuren teils bewusst im Unklaren gehalten. Und gemeint ist Gender Mainstreaming. Dennoch ist die sogenannte Gender-Ideologie in Gesetzestexten und in der Wirklichkeit schon viel weiter vorangeschritten, sodass es manchem das Gruseln lehren könnte. Politisch verbrämt wird Gender-Mainstreaming gerne mit Gleichstellungspolitik umschrieben. Das Brüsseler Kommissariat hat Gleichstellung mit Vollbeschäftigung gleichgesetzt. Männer und Frauen sollen gleichermaßen ganztags erwerbstätig sein. Mutter sein und Vater sein soll es nicht mehr geben. Das Geschlecht soll jederzeit umgewandelt werden können. Das Geschlecht weiblich oder männlich sei nach Feminismus und Lesbenbewegung eine ideologische Hypothese. Letztendlich gäbe es überhaupt kein biologisches Geschlecht. Alles klar, fragt sich da vielleicht der gesunde Menschenverstand. Und dennoch ist die Abschaffung der Hausfrau und Mutter politisch schon weit vorangeschritten durch die kollektive Krippenerziehung vom Säuglingsalter ab. Systematisch betrieben wird die Auflösung der Geschlechterrollen von führenden Köpfen der Feminismusbewegung seit den 70er Jahren. Aber sind Mutter und Vaterschaft tatsächlich dasselbe und einfach so austauschbar? Die Ergebnisse der neuen Hirn- und Hormonforschung geben klare und sachliche Argumentationshilfen an die Hand. Ja, so weiter mal ein kurzer Ausblick auf unser Thema. Wir wollen natürlich auch fragen, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen Mann und Frau? Und ich denke, es ist auch gut, dass wir Sie dazu gewinnen konnten, Frau Dr. Königs-Greven, denn Sie haben ja auch einerseits im wissenschaftlichen Bereich gearbeitet. Sie waren wissenschaftliche Assistentin in der Max-Planck-Gesellschaft. Sie sind promovierte Biologin. Ja, mittlerweile schon, Sie werden wohl dieses Jahr 84 Jahre alt und sind immer noch quicklebendig auch in der Lebensberatung tätig und das schon seit Jahrzehnten. Gehen Sie durch die Lande mit Vorträgen über Familien- und Ehefragen und die unterschiedlichsten Fragen in der Lebensberatung. Sie sind auch tätig in der geistlichen Bibelschule in Niederrhein. Frau Dr. Königs-Greven, ist das eigentlich so eine Ansichtssache, wenn man fragt, sind Mann und Frau gleich oder gibt es da nicht auch gerade heute durch Hormon- und Hirnforschung klare Beweise, die das eben nicht in die Meinung des Einzelnen stellen, sondern die eigentlich deutlich machen, dass es Unterschiede gibt, die auch belegbar sind?
Ja, damit wollen wir uns auch heute beschäftigen, wenn wir eben fragen, sind Mann und Frau gleich? Oder sind sie doch auch unterschiedlich? Und da ich denke, ist es schon gut, dass wir uns das, was auch zum Teil ja durch die Forschung heute bekannt ist, zunutze machen und dass wir da etwas tiefer hineinleuchten und nicht einfach nur, es war natürlich früher klar, Mann und Frau sind unterschiedlich und heute die genau gegensätzliche Behauptung. Also man muss sich etwas kundig machen.
Ja, das war früher wohl, was heißt früher, sonnenklar. Vielleicht ist es vielen Menschen auch gar nicht bewusst, wie selbstverständlich ihnen vielleicht auch das Frausein oder Mannsein ist. Oder vielleicht ist es aber dem einen oder anderen auch heute im Zuge dieser Diskussion abhanden gekommen, dass schon viele Menschen einfach auch Identitätskrisen haben und vielleicht sich gar nicht trauen, ihr eigentliches Frausein und auch Mannsein so auszuleben, wie sie das gerne tun würden. Was sagen denn die Ergebnisse der neuesten Hirnforschung über das Frausein und Mannsein aus, über das Geleugnete, Angeborene sozusagen?
Ja, zu diesen Fragen wollen wir ja jetzt gleich kommen. Eben, was sind denn heute die Unterschiede, die eben festgestellt werden? Und auf der anderen Seite müssen wir eben einfach sehen, dass durch die sozialen Verhältnisse im Laufe der letzten 200 Jahre einfach viele Fragen neu auftauchen. Auch das Verständnis, was für die Frau wichtig ist, was für den Mann wichtig ist, früher war durch die Landwirtschaft und durch die Verhältnisse ganz klaren Rollenverteilung. Der Mann ist draußen, die Frau ist im Haus. Aber durch die Industrialisierung haben sich so viele Dinge verschoben, dass wir wirklich gut daran tun, uns nochmal Gedanken darüber zu machen.
Ja, diese Gedanken, die haben Sie sich schon hinreichend gemacht, Frau Dr. Königsgräben. Wir dürfen gespannt sein auf das, was Sie uns beitragen. Sie wollen uns einen Einblick geben in die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Sind Mann und Frau gleich, auch im Hinblick auf die Gender-Diskussion? Jetzt bitte Frau Dr. Ursula Königsgräben.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ein heißes Thema vor. Und so tut es manchmal ganz gut, mal in den Anfängen der Bibel nachzulesen. Was steht denn da eigentlich über Mensch werden und über Mann und Frau sein? Und daraufhin habe ich mir die Bibel angesehen. Und in Genesis 1 heißt es, dann bildete Gott den Menschen aus Staub von dem Erdboden und blies in seine Nase einen Lebenshauch. Und so wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Man kann sagen, zur Materie von der Erde kam Göttliches hinzu durch die Einhauchung göttlichen Atems. Und in dem zweiten, da wird ausgefüllt, da ließ Gott der Herr einen Tiefschlaf über Adam kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu einem Menschen. Und da rief dieser, das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Dieses soll Weib heißen, weil sie dem Mann genommen ist. Und das ist eigentlich Männin vom Mann. Und darum, so fährt die Bibel fort, wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden zu einem Fleisch. Das ist die Symbolsprache der Bibel über Mann und Frau. Lange sah man Mann und Frau als grundverschieden an. Aber schon in den 70er, 80er Jahren oder bis zu den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts war man fest davon überzeugt, Männer und Frauen sind gleich. Nur die Umwelt und die Erziehung macht sie unterschiedlich. Sonst aber sind sie gleich. Ein winziger Unterschied muss belassen werden. Die Fähigkeit zu gebären ist eben weiblich. Sehr deutlich wurde Stellung genommen gegen die Überlegenheit des Mannes, womit man seine dominante Stellung in allen gesellschaftlichen Richtungen und wissenschaftlichen Bereichen begründet. Denn der Intelligenzquotient hat keine auffälligen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So dachte man in diesen Jahren. Und heute kommen wieder ähnliche Bestrebungen auf, dass Mann und Frau sein nur auf ein falsches Rollenverständnis zurückzuführen sei und heute in dem sogenannten Gender Mainstreaming auf, worüber wir sprechen werden. Fragen wir also neu. Sind Mann und Frau gleich? Im Folgenden stütze ich neben anderer Literatur auf das Buch der australischen Kommunikationstrainer Ellen und Barbara Pies mit dem humorvollen Titel »Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken«. Das hängt im Wesentlichen, so deuten sie, von der jahrhundertealten genetischen Entwicklung ab, die der Mann als Jäger und kämpferisch Beschützer von Frau und Kindern und die Frau als Hüterin des Hauses und der Aufzucht und Ernährung der Kinder durchgemacht haben. Hand in Hand mit dem Körper, der sich immer mehr ganz auf spezielle Funktionen einstellen musste, hat sich auch das Gehirn verändert. Wenn im Folgenden von Mann und Frau gesprochen wird, sollte allerdings eine Klarstellung gesagt werden. Nicht nur sind Mann und Frau unterschiedlich, sondern in jedem Mann und in jeder Frau kann nicht zuletzt durch die Wirkung der Hormone etwas mehr oder weniger vom anderen Geschlecht enthalten sein. Wir reden also zunächst einmal vom Durchschnittsmann und der Durchschnittsfrau und befassen uns also damit, wie sich die meisten Frauen und Männer in den meisten Situationen verhalten und verhalten haben. Vier Beispiele sollen uns etwas davon erklären. Das sind aus diesen Gesprächen, aus diesem Buch von Ellen und Barbara Pies. Eine Szene, die erste. Eva. Hallo Liebling, schön, dass du wieder zu Hause bist. Wie war dein Tag? Michael, gut. Eva, Max hat mir erzählt, dass du heute diesen wichtigen Vertrag mit der Firma G abschließen würdest. Wie ist es denn gelaufen? Michael, gut. Eva, das freut mich. Es ist sicher für dich anstrengend gewesen. Michael, ja. Eva, bist du zufrieden? Michael, ja. Michael fühlt sich wie in einem Verhör und wird ärgerlich. Er will nur seine Ruhe haben. Sie wollte doch nur teilnehmen. Eine zweite Szene. Michael und Eva, ihre Schwester und Tochter im Gespräch. Michael, Moment mal, wer sagte das zu wem im Büro? Eva, ich rede nicht vom Büro, ich rede von meinem Schwager. Michael, von deinem Schwager? Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass du das Thema gewechselt hast. Eva, nun, dann musst du eben besser aufpassen. Du bist der Einzige, der mich nicht verstanden hat. Ihre Schwester, ja, ich habe kapiert, wovon sie geredet hat. Tochter, ich habe es auch kapiert, Papa. Du bist immer so schwer vom Begriff. Du kommst einfach nie mit. Michael, ach, ihr Frauen, ich geb's auf. Frauen hören anders als Männer. Eine dritte Szene. Die verschwundene Butter. Michael, wo ist die Butter? Eva, im Kühlschrank. Michael, da schaue ich ja gerade, aber ich kann keine Butter sehen. Eva, sie ist aber da. Ich habe sie erst vor 10 Minuten in den Kühlschrank gestellt. Michael, nein, du musst sie irgendwo anders hingetan haben. In diesem Kühlschrank ist sie nicht. Eva kommt und findet mit einem Griff die vorne liegende Butter. Männer und Frauen haben verschiedene Sichtweisen. Und noch eine vierte Szene. Eva und Michael auf der Fahrt zu Freunden. Eva, mussten wir nicht schon längst da sein, wenn wir richtig wären? Michael, es kann nicht falsch sein. Wir sollten doch nach der dritten Kreuzung rechts fahren. Eva, dritte Ampel, nicht Kreuzung. Michael, ich fahre jetzt hier weiter und dann in einem Bogen wieder zur Hauptstraße. Eva, ich werde mal fragen. Halte mal, da ist ein Mann an dem Haus. Michael, wir sind hier schon richtig. Ich bin sicher. Wozu fragen? Nachfragen würde das Eingeständnis von Unsicherheit des Mannes sein und die will er nicht zeigen. Frauen und Männer haben unterschiedliche sinnliche Wahrnehmungen. Frauen haben, wie alle anderen weiblichen Säugetiere auch, viel feiner eingestellte Sensoren als Männer. Für ihre Aufgabe als Mutter und Nesthüterin mussten sie in der Lage sein, feine Stimmungsschwankungen und Änderungen im Verhalten anderer wahrzunehmen. Was man gemeinhin als weibliche Intuition bezeichnet, ist nichts anderes als die hochentwickelte Fähigkeiten, winzige Details und Veränderungen im Äußeren und auch im Verhalten der Menschen wahrzunehmen. Frauen sehen anders als Männer. Die Netzhaut, also die innerste Sehschicht des Augapfels, enthält um 130 Millionen zapfenförmige Zellen für die Farbwahrnehmung. Diese Farbzellen liefert das X-Chromosom. Frauen haben 2 X-Chromosomen und verfügen dadurch über mehr Zapfen als Männer. Und dieser Umstand macht sich darin bemerkbar, dass Frauen Farben sehr viel genauer beschreiben können. Ein Mann beschränkt sich bei farblichen Beschreibungen meist auf die Grundfarben, also Rot, Blau und Gelb. Eine Frau spricht von Elfenbeinfarben, von Blaugrün, von Aquamarin und Apfelgrün. Frauen haben nicht nur mehr verschiedene Arten von Zapfen in der Netzhaut, sondern auch ein größeres peripheres Sehvermögen als Männer. Als Nesthüterin besitzen sie eine Gehirnsoftware, mit der sie ein Blickfeld von mindestens 45 rechts und links von ihrem Kopf sowie oberhalb und unterhalb ihrer Nase einsehen können. Das periphere Bild reicht bei vielen sogar bis zu 180 Grad. Die Augen eines Mannes sind größer als die einer Frau und sein Gehirn hat für sie ein tunnelförmiges Langstreckensehen figuriert. Das heißt, er kann klar und deutlich Dinge wahrnehmen, die direkt vor ihm liegen und das auf größere Distanzen. Vereinfacht könnte man sagen, Frauen haben den besseren Überblick und Männer den ausgeprägten Weitblick. Denken Sie an die verschwundene Buddha. Frauen hören besser als Männer und können sehr gut hohe Töne unterscheiden. Das Gehirn einer Frau ist darauf programmiert, in der Nacht das Weinen ihres Babys wahrzunehmen, wohingegen der Vater oftmals nicht einmal Notiz davon nimmt. Im zarten Alter von einer Woche können weibliche Babys die Stimme ihrer Mutter und das Weinen eines ebenfalls im Raum befindlichen Babys von anderen Geräuschen unterscheiden und einordnen und jedes einzelne bestimmen. Von Geburt an reagieren Mädchen deutlicher und stärker auf Berührungen als Männer. Sie haben sehr viel mehr Druck- und Berührungsrezeptoren. Die weibliche Haut ist dünner als die männliche und hat direkt unter der Hautoberfläche eine zusätzliche Fettschicht, die im Winter Wärme spendet und die Frauen im Vergleich zu Männern ein größeres Durchhaltevermögen verleiht. Es ist kein Wunder, dass Frauen, deren Rezeptoren 10-mal empfindlicher sind als die der Männer, es wichtig finden, ihre Männer, Kinder und Freunde zu berühren und zu umarmen. Hingegen hat man bei Studien mit psychiatrischen Patienten die Erfahrung gemacht, dass Männer unter Druck gesetzt jeglicher Berührung aus dem Weg gehen und sich in die eigene Welt zurückziehen. Die dickere Haut des Mannes erklärt uns auch, dass Frauen mehr Falten bekommen als Männer. Und der Geruchssinn einer Frau ist generell besser als der des Mannes. Und um die Zeit des Eisprungs herum sogar noch stärker ausgeprägt. Jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt. Frauen und Männer bedienen sich in unterschiedlicher Weise ihres Gehirns. Unser Gehirn besteht bekanntlich auf zwei Hälften. Und jede dieser Hälften ist für unterschiedliche intellektuelle Funktionen zuständig. Die moderne Technologie ermöglicht uns heute zwar einen Einblick in die Arbeitsweise des Gehirns, unser Wissen über die Hirnfunktionen aber steckt immer noch in den Anfängen. Wir wissen, dass die rechte Gehirnhälfte, die sogenannte kreative Seite, die linke Körperhälfte steuert, während die linke Gehirnhälfte für Logik, Vernunft und die rechte Körperhälfte zuständig ist. Die linke Hälfte ist auch das Zentrum für Sprache und Wortschatz, besonders bei Männern. Und die rechte Hälfte speichert und steuert visuelle Informationen. Frauen sind oft sprachbegabter. Denn es hat sich ergeben, dass bei Männern vor allen Dingen die linke Gehirnhälfte für die Sprache zuständig ist, während bei Frauen dafür beide Gehirnhälften eingesetzt werden. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass das weibliche Geschlechtshormon Östrogen Nervenzellen anregt, mehr Verbindungen in und zwischen den Gehirnhälften herzustellen. Studien zeigen, dass man umso sprachfertiger ist, je mehr Verbindungen man im Gehirn hat. Und die höhere Anzahl an Verbindungen erklärt daher auch die Fähigkeit der Frau, mehrere in keinem Zusammenhang zueinander stehende Tätigkeiten gleichzeitig auszuführen. Sie wirft außerdem ein neues Licht auf die weibliche Intuition. In Sekundenschnelle können so zahlreiche und treffende Urteile über Menschen und Situationen abgegeben. Alle Untersuchungen kommen andererseits zu dem Schluss, dass Männerhirne hochspezialisierte Angelegenheiten mit vielen Schubladen und Fächern sind. Das männliche Gehirn ist darauf ausgerichtet, sich voll und ganz auf eine einzige Aufgabe zu konzentrieren. Und von den meisten Männern wird man häufig zu hören bekommen, dass sie nur eine Sache auf einmal machen können, denn das Gehirn eines Mannes ist darauf programmiert, eins nach dem anderen zu erledigen, was abgesehen von der geringeren Zahl von Verbindungsfasern auch damit zusammenhängt, dass das männliche Gehirn stärker in Teilbereiche aufgeteilt ist als das weibliche. Wenn man zum Beispiel einem lesenden Mann eine Gehirnmessung unterzieht, wird man feststellen, dass er so gut wie taub ist. Die bessere Verknüpfung im weiblichen Gehirn spielt eine wichtige Rolle, sodass also Rückkopplungen zu anderen Gehirnteilen stattfinden und unser Fühlen und Denken ein hochkomplexer Prozess ist, an dem verschiedene Gehirnteile beteiligt sind.
Hilfe bei Radio Horeb spricht Frau Dr. Ursula Königsgreven über die Unterschiede von Mann und Frau. Sie hat gerade die Ergebnisse der neuesten Hirnforschung und auch der Hormonforschung zitiert und deutlich gemacht, warum Frauen und Männer unterschiedliche sinnliche Wahrnehmungen haben, warum auch die Gehirnhälften bei Frauen und Männern sozusagen unterschiedlich arbeiten, was dann auch zu unterschiedlichen Profilen und zu unterschiedlichem Verhalten führt. Frau Dr. Königsgreven, was hat das für Konsequenzen, wenn heute diese Rollen aber dann auch wieder gleichgesetzt werden, die Rollen von Mann und Frau?
Ja, ich denke, es tut eigentlich gut, um diese Unterschiede zu wissen. Ich habe das also auch immer wieder beobachtet, also in der Familie meiner Tochter mit ihrem Ehemann und drei Töchtern dazu, dass das zum Beispiel genau stimmt, dass ein Mann, wenn er zum Beispiel irgendeine Arbeit vor sich hat, dann will er das nur machen. Zum Beispiel hilft er mir dann auch mal bei meinem Faxgerät oder so. Dann ist er nicht ansprechbar für was anderes. Während wir Frauen da mehrere Dinge nebeneinander machen können. Und es ist wirklich gut, um diese Zusammenhänge zu wissen, dass wir nicht immer Schwierigkeiten in der Ehe oder in der Beziehung haben.
Dann dürfen wir gespannt sein, was Sie weiter noch zusammentragen.
Ja, also der dritte Punkt, Frauen und Männer werden in unterschiedlicher Weise durch Hormone gesteuert. In einer Zeit, in der wir überwiegend versuchten, Mädchen und Jungen zu erziehen, als ob es keine Unterschiede zwischen ihnen gäbe, erbrachte die Wissenschaft immer neue Beweise dafür, dass die Geschlechter ganz im Gegenteil in ihrem Denken grundverschieden sind. Neurologen und Hirnforscher auf der ganzen Welt sind sich inzwischen ziemlich sicher, dass wir überwiegend von unseren Hormonen gesteuert werden. Der größte Teil der Menschen besitzt 46 Chromosomen, die man als genetischen Bauplan bezeichnen könnte. 23 Chromosomen haben wir von unserer Mutter und 23 von unserem Vater. Wenn das 23. Chromosom des Vaters ein sogenanntes X-Chromosom ist, weil es in der Form einem X ähnlich ist, haben wir ein XX-Chromosom. Baby, ein Mädchen vor uns. Wenn aber das 23. Chromosom des Vaters ein Y, auch wieder seines Baus nach, Chromosom ist, handelt es sich um ein XY-Baby, einen Jungen. Der Grundaufbau des menschlichen Körpers und Gehirns ist anfangs weiblich. Anfangs sind wir alle Mädchen. Und erst in der 6. bis 8. Woche nach der Empfängnis beginnen sich durch hormonale Einflüsse bei den Jungen mit dem XY-Chromosom und durch große Mengen ausgeschüttetem männlichen Hormon, insbesondere Testosteron, ihre männlichen Geschlechtsorgane zu entwickeln. Durch diese Ausschüttungen wird aber nicht nur die Bildung der Geschlechtsorgane ausgelöst, sondern auch die Struktur des Gehirns, also männliches Gehirn, in die Wege geleitet. Es hängt aber sehr von der Menge des ausgeschütteten Hormons Testosteron ab, ob sich das Gehirn in vollem Umfang als männliches Gehirn ausbildet oder ob sich nicht bei zu geringer Ausschüttung auch weibliche Gehirnstrukturen erhalten. Je nachdem kann es also sein, dass in einem männlichen Körper sich auch ein mehr oder weniger weibliches Gehirn befindet. Auch nach der hormonalen Steuerung der Entwicklung des weiblichen bzw. männlichen Körpers im Mutterleib bleibt diese über ein ganzes Leben erhalten, ändert aber altersbedingt ihre Intensität. Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon, gibt den Frauen im Allgemeinen das Gefühl von Zufriedenheit und Wohlbefinden und hat großen Einfluss auf das Nesthüterverhalten. Es unterstützt das Gedächtnis. Ein anderes Hormon, das Progesteron, löst Muttergefühle aus. Es wird ausgeschüttet, sobald eine Frau vielleicht ein Baby sieht, unter Umständen sogar nur wenn ein Stofftier, also wie so ein Teddybär, an die Formen eines Babys erinnert. Ganz besonderen Einfluss hat Östrogen bekanntlich auf die Fruchtbarkeitsphasen der Frau in etwa 28 Tage betragendem Zyklus. Innerhalb dieses Zyklus steigt und fällt der Östrogenspiegel zum Teil extrem, was mit einer entsprechenden Phase des Gefühlslebens verbunden ist. Wenn eine Frau auf die Menopause zugeht, die normalerweise zwischen 40 und 50 Jahren eintritt, macht sie daher eine Reihe von tiefgreifenden psychologischen, emotionalen und hormonellen Veränderungen durch. Die männlichen Geschlechtshormone und speziell das Testosteron sind die Angriffshormone, die Männer dazu treiben, auf die Jagd zu gehen. Bei unseren ältesten Vorfahren war dies ein wichtiges Verhalten, denn ohne Beute und ohne Abwehr von Angreifern wäre ein Überleben nicht möglich gewesen. Heute ist die Wirkung des Hormons eher darauf ausgerichtet, Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen und Erfolg zu haben. Allerdings ist seine Wirkung im Sinne von Antrieb auf Kampf bis zur Brutalität auch heute immer noch spürbar. Insbesondere im jugendlichen Alter, wenn die jungen Männer in der Entwicklungsphase zwischen dem 12. und 20. Lebensjahr mit diesem Hormon geradezu überschüttet werden. Untersuchungen haben ergeben, dass Testosteron Zielstrebigkeit verleiht und Müdigkeit vertreibt. Letzteres wird ja leider auch durch die bekannten Dopingfälle im Sport bewiesen. Und im Übrigen glaubt man zu wissen, dass Testosteron starken Einfluss auf das räumliche, mathematische Denken hat. Allerdings nimmt dieses nicht proportional mit jeweils höheren Testosterongaben zu. Vielmehr gibt es wohl eine optimale Konzentration, durch die auf diesem Gebiet maximale Leistungen erreicht werden können. Zusammenfassung einiger Eigenschaften von Mann und Frau. Während die Emanzipationsbewegung davon ausging, Mann und Frau seien bis auf den kleinen Rest der Gebärfähigkeit im Prinzip gleich, das heißt physisch und psychisch in etwa gleich gebaut, wissen wir nach dem bisher Gesagten ein gänzlich anderes Bild entwerfen. Hier zitiert Ellen und Barbara Pies: Frauen und Männer nehmen ein und dieselbe Welt mit anderen Augen wahr. Ein Mann sieht Dinge und Gegenstände und ihre Beziehung zueinander durch die räumliche Brille, also etwa so, als ob er die Teile eines Puzzles zusammenlegen würde. Und Frauen nehmen ein größeres, weitergestecktes Bild in sich auf, indem sie auch winzige Details noch wahrnehmen können. Doch die einzelnen Teile des Puzzles und die Beziehung zu den einzelnen Teilen sind ihnen viel wichtiger als die räumliche Lage der Teile. Männer wollen Ergebnisse. Sie wollen Ziel erreichen, Status und Macht, die Konkurrenz schlagen und ohne lange zu fackeln zum Wesentlichen vordringen. Das Bewusstsein der Frauen konzentriert sich mehr auf Kommunikation, Zusammenarbeit, Harmonie, Liebe, das Miteinander und die Beziehung zu den Menschen untereinander. Dieser Gegensatz ist so groß, dass es an ein wahres Wunder grenzt, dass sich Frauen und Männer überhaupt daran wagen, ein gemeinsames Leben zu versuchen. Das ist ein Zitat. Das Ziel also heißt, Mann und Frau sollten in die Lage versetzt werden, die vollen Möglichkeiten ihrer unterschiedlichen Begabungen zum Wohle aller einzusetzen und in Kenntnis dieser Begabungen eine harmonische Gemeinschaft in Partnerschaft und Familie zu finden. Allerdings wird das Wissen von den unterschiedlichen Begabungen von Frau und Mann allein keine wesentliche Verhaltensänderung auslösen. Vielmehr muss unser Wissen kultiviert werden. Durch Änderungen unseres Verhaltens, zum Beispiel im Blick auf die Kinder, durch eine neue Moral, in der Beziehungen auf Dauerhaftigkeit angelegt sind, in der dem Egoismus Schranken angelegt werden, durch Verantwortung, Redlichkeit und Rücksichtnahme. Es ist eine Sicht auf die Familie vonnöten, in der der Wert des mütterlichen und väterlichen Verhaltens respektiert wird. Eigentlich alles alte Werte, wir müssen sie nur neu entdecken. Was aber hat es nun mit dem Begriff Gender Mainstreaming auf sich, die den Satz geprägt haben, man kommt nicht als Frau oder Mann zur Welt, sondern man wird es. Hier eine kurze Erklärung des Wortes Gender Mainstreaming. Gender ist das englische Wort für das Geschlecht des Wortes, also der, die, das. Übertragen auf den Menschen fühlt sich der Begriff heute mit der Bedeutung Geschlechterrolle. Eine Rolle erlernt man. Und Mainstream heißt Hauptstrom, etwas zum Hauptstrom, zum Wichtigen machen. Und wird sogar in den EU-Texten mit gleichstellungsorientierte Politik oder Gleichstellungspolitik übersetzt. Das hört sich vielleicht wie die gleiche Behandlung von Männern und Frauen an, dem man zustimmen könnte. Dahinter aber steht die Theorie, dass das biologische Geschlecht gar nicht eigentlich über die Zugehörigkeit eines Menschen zu dem einen oder anderen Geschlecht entscheidet, sondern die subjektive Empfindung des Betreffenden. Dieser aber werde durch die Gesellschaft aufgezwungen. Und daher spricht man von dem sozialen Geschlecht. Denken wir dabei an die Schwulen und Lesben, von denen sich der eine oder andere für eine bestimmte Rolle entscheidet, gestützt also vom Feminismus und der homosexuellen Bewegung. Dem Feminismus geht es dabei um die Gleichstellung der Frau mit dem Mann. Der Homo-Bewegung geht es um die Gleichbehandlung, Antidiskriminierung. Wie soll vorgegangen werden? Die Strategie von Gender Mainstreaming wird von allen Verwaltungen umgesetzt und ist als ein langfristiger Entwicklungs- und Veränderungsprozess zu betrachten. Diese Bewegung hat es mit den Begriffen Freiheit, Toleranz und Antidiskriminierung zu tun. Freiheit unter dem Begriff, ich darf tun und lassen, was ich will, und die tödliche Konsequenz zwischen Wahrheit und Verantwortung losgelösten Freiheitsbegriffes zeigt sich bei den Fragen um die Abtreibung. Mit Toleranz wird der Wahrheitsbegriff negiert. Alles ist gleichgültig, alles ist gleichgültig. Seit Juli 2000 ist in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zu lesen, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen ein durchgehendes Leitprinzip sein soll, nach der Methode des Gender Mainstreaming. Ursula von der Leyen hat die Verantwortung für die Umsetzung des Gender Mainstreaming in Deutschland übernommen. Wir sehen, wie weit diese Gedanken schon in Wirklichkeit sind, von denen wir oft wenig ahnen. Soweit meine Ausführungen heute.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Ursula Königs-Greven. Zu dem Thema sind Mann und Frau gleich, ein Beitrag zur Gender-Diskussion. Ich danke Ihnen vor allem auch für die fundierte Grundlegung oder auch die Sachlichkeit, mit der Sie das Thema angegangen sind und einfach auch mal belegt haben, inwieweit Hormone auch eine Rolle spielen in der Unterschiedlichkeit, in unterschiedlichen Verhaltensweisen bei Frauen und bei Männern. Frau Dr. Königs-Greven, wie ist das denn nun? Was für eine Konsequenz ziehen Sie heute daraus? wenn man berücksichtigt, dass es eben Unterschiede gibt und diese Unterschiede natürlich auch auf biologische Fakten zurückgehen und auch darauf, dass eben nun mal Frauen Kinder gebären und dadurch auch bestimmte Aufgaben haben und wahrnehmen können, besser wahrnehmen können und Männer eben andere Aufgaben besser wahrnehmen können. Kommen wir dann doch wieder zu einem bestimmten Rollenverständnis oder Rollenverhalten, dass es eben für Frauen doch dann wieder heißt, sie sollten eben zu Hause bleiben und sich um die Kinder in erster Linie kümmern und andere Begabungen, die sie beruflich ausüben könnten, dann erst einmal zurückstellen.
Also meine Ausführungen sollen eigentlich in erster Linie dazu dienen, dass man um die Verschiedenartigkeit weiß und dass wir uns darauf einstellen, in unserem Leben uns besser zu verstehen. Das ist eine Grundlage, die wir einfach einüben müssen. Wenn wir uns nicht verstehen, sind wir uns fremd. Und viele Probleme in der Ehe oder in den Beziehungen, im Umgang zwischen Männern und Frauen, beruhen auch auf der Fremdheit, dass wir uns nicht so verstehen können. Und dass deshalb es gut ist, wenn man um diese Verhältnisse weiß und sich dadurch, wie es biblisch heißt, wenn wir uns besser verstehen und erkennen, dann ist das auch eine Form der Liebe. In der Bibel steht ja, für die Form der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau erkennen. Man erkennt sich und man erkennt sich besser, wenn man umeinander weiß. Das ist die Grundlage. Und so wissen wir auch, wir sind aber Männer und Frauen und wir haben ja extra nochmal da gesagt, es ist der durchschnittliche Mann gemeint und die durchschnittliche Frau gemeint. Aber es gibt absolut Sonderbegabungen auf beiden Seiten. Das hat nichts, der Intelligenzquotient zwischen Mann und Frau ist absolut gleich möglich. Und es wird eben im Leben der Frau nur unter Umständen durch die Möglichkeit der Kinder neue Qualitäten in ihr Leben kommen und sich dadurch auch entfalten wollen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass wir deshalb gleich Festlegungen haben können, sondern wir haben freie Entscheidungen, wie wir unser Leben gestalten wollen. Aber wenn wir uns verstehen, ich denke, kann es eine Hilfe sein.
Das ist auch eine Absage an den Kampf der Geschlechter und ein Zuspruch dazu, dass man die Stärken und auch die Schwächen besser erkennt und ja, den anderen nicht ins offene Messer rennen lässt, sondern darum weiß, warum vielleicht das ein oder andere so ist und es besser verstehen kann, wie Sie sagen. Ja. Frau Flur hat uns jetzt aus Bad Waldsee erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott miteinander, grüß Gott Frau Dr. Königsgräben. Ich hätte eine Frage und zwar, inwieweit die Antibabypille Einfluss auf uns Frauen hat, wie die uns verändert. Sie haben ja gesagt, die Östrogene wirken auch im Gehirn und mit der Pille habe ich ja jetzt künstliche Östrogene. Können die Frauen verändern?
Ich muss Ihnen sagen, da kann ich Ihnen keine direkte Antwort drauf geben, aber ich vermute, nach den Äußerungen, die Frauen machen und was man auch manchmal liest, wirkt es schon verändernd. Aber in welcher Art und Weise, und das wird davon abhängen, man hat mit der Babypille sehr starke Änderungen der Mischungsverhältnisse von Progesteron und so weiter versucht. Man hat weiß, dass im Körper Veränderungen auftreten und man hat also versucht, durch immer neue Kombinationen, ich glaube zu Anfang war die Babypille regelrecht noch gefährlicher, möchte man sagen, hat man versucht, die riskanten Seiten der Babypille so gering wie möglich zu machen. Es werden ja auch dadurch unter Umständen die Veränderungen, die normalerweise da sind, verändert, also gerade in der Menopause. Aber ich denke, diese Frage ist etwas für eben den Frauenarzt. Da habe ich auch noch nicht viel drüber gelesen, muss ich sagen.
Ja, und ich denke auch, dass die Männer inzwischen viel mehr Östrogene aufnehmen über die Nahrung oder wenn eine Mutter stillt und die Babypille nimmt, dann kriegt das Baby über die Muttermilch auch ein bisschen Östrogene.
Ja, also die männliche Dinge sehe ich auch
irgendwie.
Also zum Beispiel weiß ich jetzt, bin ich ja Biologin und nicht Ärztin, aber ich weiß, dass zum Beispiel unsere Ausscheidungen, die ja dann auch wieder die Hormone ins Wasser geben, ins Abwasser und damit in die Meere, in die Flüsse, in die Meere, dass das schon ganz starke Auswirkungen hat auf die biologische Welt im Meer, ja, auf genau. die Fische und so weiter, weil die Konzentration dieser Hormone so hoch ist, dass also Tiere umgestimmt werden und so weiter. Aber das ist ein ganzes Gebiet für sich. Ja. Da möchte ich nicht irgendwie etwas sagen, was ich nicht genau weiß.
Natürlich. Ich denke nur einfach, dass es einfach auch einen Einfluss auf uns Menschen heutzutage hat.
Ja, also ich bin an sich feindlich dem gegenüber eingestellt, aber ich muss sagen, ich habe ja diese Entwicklung auch in meinem Leben erst, als diese Fragen für mich nicht mehr so akut waren, mitbekommen und kann eben einfach nur sagen, ich vermute, dass die Eingriffe in die Hormonwelt der Frau eine Fülle von auch sehr fragwürdigen Auswirkungen hat. Ich will mich mal so vorsichtig ausdrücken. Wir wissen ja auch oder forschen im Moment, warum die Fruchtbarkeit des Mannes so zurückgeht. Also dass seine Spermien nicht mehr voll tätig sind und so. Also ich denke, dass wir mit all diesen Fragen sehr, sehr stark eingreifen und sicher mit nicht guten Wirkungen.
Ja, wenn man davon ausgeht, wie Sie sagen, dass ja schon in der pränatalen Phase, also vorgeburtlich, die unterschiedliche Ausschüttung der Hormone bei Mädchen oder Jungen entsprechend auch dann die Entwicklung des Gehirns beeinflussen, dann ist zumindest ja wahrscheinlich klar, dass eine Überschüttung der Umwelt mit einseitigen Hormonen, eben mit Östrogen zum Beispiel, dann auch eine Auswirkung haben wird. Die Frage ist natürlich, wie stark das ist und was die Zukunft da bringen wird und wer sich auch damit überhaupt dann einmal ernsthaft auch auseinandersetzt.
Also ich denke, dass wir sehr darüber nachdenken müssen und bei den Biologen, wie gesagt, ist auch schon diese Fragestellung sehr stark vorhanden, wie weit es bei den Gynäkologen, bei den Frauen und überhaupt die Fragen auch der Fruchtbarkeit bei Mann und Frau sind sicherlich ganze Gebiete, wo wir noch nicht allzu viel darüber wissen, aber wo wir ja Erfahrungen machen, zum Beispiel eben auch der Unfruchtbarkeit der Männer, auch zum Beispiel durch Rauchen ist das heute bekannt und es ist also wirklich eine direkte Form, wenn dann das Rauchen aufgegeben wird, dass nach einigen Monaten die Fruchtbarkeit des Mannes wieder da ist. Aber es ist also wirklich ein heißes Gebiet, eben die Beeinflussung unseres Verhaltens auf die, ja, auf unsere Fruchtbarkeit, auf das normale hormonale Leben.
Ja, danke schön an Frau Flur für diese Frage. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Sie möchte anonym bleiben. Ich grüße Sie.
Ja, ich begrüße die Frau Dr. Königsgräben und Sie. Ich habe erst das Fernsehen angeschaltet gegen Ende des Vortrags und ich habe da was gehört von der Ursula von der Leyen, die etwas übernommen hat. Und das möchte ich mir wieder mal erklären lassen.
Ja, die Ursula von der Leyen hat offiziell als Leiter des Familienministeriums übernommen, diese Grundsätze des Gender Mainstreamings in Deutschland zu übernehmen.
Ja, was heißt das auf Klartext, auf Deutsch?
Ja, das sind also diese Fragen, die wir ja eben auch angesprochen haben, dass männlich und weiblich nur eine Frage, dass man darüber selber bestimmt, siehe bei den Homosexuellen, und dass die völlig gleichgestellt sind. Und wenn man das so sieht, wenn man nur sagt, durch die Gleichstellung von Mann und Frau, dann ist das ja etwas, da sind wir ja sowieso noch weit von, was sagen wir mal, Gehälter angeht und so weiter. Aber es ist natürlich die Frage auch der Diskriminierungen und so weiter, die damit verbunden sind.
Ja, das glaube ich auch. Also ein Kind gehört zu Hause zur Mutter.
Ja, politisch geht es eben auch darum, wie wir schon gesagt haben, dass Frauen auch gleichermaßen die Vollbeschäftigung anstreben sollen. Und das ist vielleicht auch eine interessante Frage, denn Umfragen ergeben immer wieder, dass Frauen eigentlich das nicht anstreben, dass sie nach einer Kinderpause gerne wieder halbtags arbeiten würden, aber nur ungern ganztags. Aber politisch wird eben genau dieses Konzept, was auf Gender Mainstreaming zurückgeht, angestrebt. Wie ist das denn eigentlich zu erklären? Frau Dr. Königsgräben?
Ja, also ich denke schon, die Frauen sind die billigen Arbeitskräfte. Das ist ja, was wir heute auch wissen, dass da eben diese Gleichbezahlung noch weitgehend nicht erreicht ist, generell. Und das auch weltweit. Und dass die Frauen eben für viele Arbeiten, wozu der Mann keine Lust hat, möchte ich bald sagen, vorgesehen sind. Gucken Sie nur mal in diese, sagen wir mal, durch das Fernsehen vermittelten Einblicke in die Firmen. Firmen, sagen wir mal, wo Computermaterial hergestellt wird. Da sitzen die Frauen mit ihren geschickten Frauenhänden und machen das. Mhm. Das wäre für den Mann schrecklich. Ne? Mhm. Also ich denke, wir haben ja nun in diesem Vortrag versucht zu sagen, es ist heute eigentlich mit Sicherheit so, dass Mann und Frau ungleich sind, dass sie aber verschiedenste Qualitäten haben und vieles können und ihr vieles möglich ist und dass wir nur lernen müssen, mit diesen Dingen richtig umzugehen. Und so wie Sie sagen, wenn die Frauen gerne bei den Kindern sind und das ja auch ihre ursprüngliche Aufgabe ist, dann sollte der Staat oder auch die Wirtschaft Möglichkeiten schaffen, wie das auch in anderen Ländern, vor allem in den Norwegen, Schweden und Dänemark und so weiter schon gemacht wird.
Hm. Wird das denn hierzulande vernachlässigt, dass für Frauen mehr getan wird, und zwar im Erwerb, in der Erwerbstätigkeit, aber in dem Teilzeitbereich? So wie Sie sagen, dass eben viele Menschen, die Teilzeit arbeiten, dann doch eher Arbeiten tun, ja, die nicht an das heranreichen, was sie in einer Vollbeschäftigung machen könnten, auch von der Bezahlung nicht und auch von der Wertigkeit der Arbeit nicht.
Ja, die Wirtschaft hat natürlich immer ihre Rentabilität im Auge, der Dinge, die dann letzten Endes irgendwie zum Verkauf sind. Also ist sie immer drauf aus, wir kennen das ja von den Verlagerungen in den Betrieben, dass eben die verlagert werden nach Gegenden, wo man relativ billige Arbeitskräfte findet. Mhm. Das ist im Grunde eine ganz schlichte Frage.
Meinen Sie auch, dass es so weit geht, dass die Ideologie des Gender Mainstreaming so weit voranschreitet, dass Frauen auch ihr Frau- und Muttersein immer mehr leugnen und dass männliche Eigenschaften irgendwie heute höher im Kurs stehen, also Eigenschaften nach Leistung, nach Konkurrenzfähigkeit, nach Erfolg durch auch Vernunft und Logik?
Ja, ich habe ja jetzt gerade geschenkt bekommen das Buch von der Maria von Weiser in Gesprächen mit Ursula von der Leyen, mit Frau Renate Schmidt, mit Rita Süssmuth und so weiter, die also eine Situation ansprechen der Frauen heute. Und ich denke, wir müssen wieder sehen, und ihr Bemühen in diesem Buch ist eigentlich, was müssen wir für die Frauen tun? Und da ist eben die Fragestellung, dass wir nicht aufsitzen irgendwelchen falschen Deutungen und dass wir dadurch unser Selbstbewusstsein als Frauen, auch als Mütter und als Erzieherinnen und als, ich würde sagen, Träger der Kultur überhaupt, aber das war jetzt nicht das Thema in meinem Vortrag, aber da könnten wir mal drüber sprechen, dass die Frau eigentlich die Trägerin der Kultur ist. Von Kultur im weitesten Sinne gemeint. Der Mann ist als solcher eigentlich nie auf Kultur besonders angelegt, aber die Frau macht die Atmosphäre zum Beispiel in ihrem Haus, in ihrer Wohnung, in ihrem Leben mit Kindern und allem. Das ist die Aufgabe der Frau, einfach aufgrund ihrer Begabungen. Und ich denke, dass wir da über diese Fragen nachdenken müssen. Und wenn wir diesen Vortrag heute genommen haben oder ich vorgeschlagen habe, dann ist das einfach ein Thema, was wichtig ist für uns heute. Und bei mir ist es erstmal, dass wir auch die Zusammenhänge erkennen und dass wir aus diesem Erkenntnis der Zusammenhänge dann auch unser Verhalten zurückführen.
Mhm. Ja, vielleicht noch eine Lanze für den Mann hier an dieser Stelle zu brechen. Die Wissenschaft ist natürlich auch ein Teil der Kultur, aber die Frau, die das dann vielleicht integriert alles und die Wertigkeit vielleicht da mehr ausgleicht, dass das nicht einseitig oder linkslastig wird oder ja, wie man auch immer das sagen kann.
Ja, also Frau Engert, mir ist es immer so wichtig, dass wir nicht in irgendeiner Weise zu extremen Meinungen immer kommen. weil das an sich fast nie stimmig ist, sondern es gibt Frauen, von denen man sagen kann, ich möchte sie gar nicht als Mutter überhaupt haben, weil sie eine andere Qualitäten haben. Und es gibt Frauen, die ganz anders sind. Also es gibt so eine Zusammensetzung von verschiedensten Menschen, wie wir ja auch wissen, sodass man also eigentlich bei jeder extremen Einstellung falsch liegt.
Deshalb geht es hier heute eben auch darum, zu einem guten und zu einem harmonischen Miteinander zu kommen und die Unterschiede, sagen wir mal, zumindest im Verständnis zu überbrücken, davon zu wissen, dass Mann und Frau eben nicht gleich sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Königsgräven, dass Sie hier zu Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ja, wenn Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, weltweit vernetzt sind, dann haben Sie auch die Möglichkeit, unter www.horeb.org auf unsere Homepage zu kommen. Und da können Sie gerne noch einmal nachhören, was Sie vielleicht alles nicht mitgehört haben, nicht mitbekommen haben. Ganz einfach zeitunabhängig zu Hause, wie Sie das wollen. Unter dem Podcast können Sie sich die Sendungen auch noch einmal herunterladen. Oder Sie können auch einen Mitschnitt auf CD bestellen. Wenn Sie nicht sich ins Netz hineinklicken können, dann können Sie auch gerne auf unseren CD-Dienst zurückgreifen, den Sie unter der 0700 7525 7520 erreichen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken fürs Zuhören. Einen ganz gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.